Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und zwar ein kleines Jubiläum, wir haben die 30. Folge. Und bei mir ist heute Frau Alexa Hausotter. Hallo, Frau Hausotter.
Hallo, Herr Lettgemann.
Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass Sie mitmachen bei uns in der heutigen Folge. Und wie wir es immer so zum Einstieg machen, will ich mal ganz kurz Ihren Lebenslauf durchgehen. Und über den werden wir uns dann ja auch, beziehungsweise über das, was dahinter steht, werden wir uns dann ja heute auch in der Folge unterhalten. Ja, nach dem Abitur haben Sie an der Universität Augsburg Bachelorstudium Betriebswirtschaftslehre gemacht. Anschließend sind Sie dann an die Fernuniversität in Hagen gegangen, haben dort Wirtschaftswissenschaften zum Master studiert und da haben wir uns auch kennengelernt. Sie waren beim Skiseminar dabei und haben dann auch Masterarbeit bei mir geschrieben, über die wir heute auch noch sprechen werden, denn es geht um Wettbewerbsausgeglichenheit im professionellen Segelsport. Ja, nach dem Abschluss Ihres Masterstudiums absolvieren Sie momentan ein Trainee-Programm im Controlling und da können wir uns dann auch noch drüber unterhalten. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit Ihrem Studium an der Universität Augsburg. Haben es, also zumindest bei uns an der Fernuniversität gar nicht mehr so diesen klassischen Werdegang, dass man sein Bachelorstudium an der Präsenzuniversität gemacht hat. Viele machen duales Studium oder Fernstudium mittlerweile ja auch. Aber das ist vielleicht so ganz interessant für den einen oder anderen, der plant, ins Studium einzusteigen. Ja, Universität Augsburg ist eine schöne Stadt und BWL kann man da sicherlich auch gut studieren. Und wenn Sie da mal rückblickend gucken, was hat Ihnen da besonders gut gefallen und was sind vielleicht so Punkte, wo Sie sagen würden, naja, die sind vielleicht nicht so gut, das kann man jetzt nicht so empfehlen für jemanden, der den Weg plant.
Also generell in Augsburg hat mir gut gefallen, dass es noch eine Campus-Uni ist. Ist in München ja nicht so. Da muss man zum Teil durch, ja, nicht nur die halbe Stadt, sondern durch ganz München und bis nach Garching rausfahren.
Ja.
Das ist in Augsburg nicht so. Das ist alles auf dem Campus. Die haben dort ihre Fakultät oder auch noch andere Fakultäten. Das fand ich sehr ansprechend, weil es einfach beisammen ist und man auch zum Teil vorher Freunde kannte. Ich meine, ich komme ja von hier aus der Gegend und die haben dann andere Sachen studiert und dann hat man sich doch immer auf dem Campus wieder getroffen. Und in München ist es doch sehr über die Stadt verteilt. Das hat mir erstmal so äußerlich, sage ich mal, gut gefallen. Ansonsten, ja, warum ich nach Augsburg gegangen? Ich wollte eigentlich in Bayern bleiben, wollte nicht nach München, dann bleibt nicht mehr viel.
Okay.
Und es war einfach, ja, eigentlich das Naheliegendste. Also ich habe mich ehrlich gesagt auch nur in Augsburg beworben und wurde genommen und habe dann dort mein Bachelorstudium angefangen. Das war dann sehr gut, hat mir von Anfang an gut gefallen.
Wissen Sie, wie groß die Uni ist, Augsburg? Wie viele Studierende die insgesamt haben, wissen Sie das?
Nee, das weiß ich nicht, das ist jetzt auch lange her. Die haben jetzt ja seit neuestem auch Medizin noch mit dazu genommen. Das wird jetzt
Okay.
nochmal ordentlich größer dadurch geworden sein. Und ja, ich muss ja auch sagen, ich bin auch so ein klassisches Corona-Kind. Ich habe ja
Ja.
2018 angefangen im Studium, war gerade fertig, drittes Semester, letzte Klausur abgeschlossen. Am nächsten Tag war der Lockdown. Ich war froh, dass ich meine Klausuren dann hatte und nicht in der Haut von wie anderen Studierenden gesteckt bin, die ihre Klausuren dann nicht mehr fertig schreiben konnten. Und dann ging es nur noch von zu Hause aus. Das heißt, ich habe auch meinen Abschluss. Es gab keine Abschlussfeier, kein gar nichts. Also deswegen war ich auch eigentlich nur 3 Semester so richtig an der Uni, muss ich sagen, ja.
Aber dieses Studentenleben findet das in Augsburg statt. Ich meine, ich war einst vorbei in Augsburg, ist aber auch schon ein bisschen länger her. Das ist ja eher eine beschauliche Stadt, kann man ja sagen, ne?
Es ist eine beschauliche Stadt, es ist vor allem auch eine Pendleruni. Viele wohnen in München und pendeln nach Augsburg. Deswegen, ich kann es nicht vergleichen, weil ich ein Master jetzt an keiner anderen klassischen Uni war. Deswegen habe ich schlechten Vergleich. Ich würde aber sagen, es ist ja vielleicht nicht so extrem wie in München oder sonst wo, aber ich würde sagen, es findet trotzdem Studentenleben statt. Es gibt diese Sportangebote von der Uni. Es gibt alles Mögliche. Ja, da gibt es genauso Clubs und Spaß und alles, wo man hingehen kann, ja.
Jetzt rückblickend sagen, würden Sie es wieder machen wollen? Also ein Bachelorstudium in, ja, Sie haben ja in Vollzeit, glaube ich, das gemacht, ne? In einer eher kleineren Stadt, ohne den Vergleich vielleicht zu großen zu haben?
Puh, ich glaube, ich würde es wieder machen, weil ich bereue es auf jeden Fall nicht, dass ich es gemacht habe. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. In einer kleinen Stadt kennt man sich halt eher, in einer großen ist es dann doch sehr weitläufig. Ich weiß aber auch, dass viele dann nach dem Bachelor in Augsburg gesagt haben, es reicht jetzt und wir wollen hier raus.
Also mal richtig in die große, weite Welt, ne? Ja.
Ja.
Okay, gut. Das haben Sie ja auch gemacht, wobei ich weiß nicht, ob Hagen die große, weite Welt ist und die Stadt, glaube ich nicht, aber durch die Fernuni ist sie das vielleicht, wo er weltweit tätig ist. Wie sind Sie drauf gekommen, dann ein Fernstudium zu machen und nicht vielleicht dann zu sagen, jetzt gehe ich doch nach München an die LMU oder TU oder so?
Es hatte mehrere Gründe. Also in Augsburg wollte ich nicht bleiben, das war mir klar. Und ich bin nach dem Wintersemester fertig geworden, also zum Sommersemester hin. Und ich wollte kein Praktikum, kein Wartesemester, kein Ausland, whatever machen. Ich wollte direkt nahtlos in den Master übergehen. Und das hat aufgrund von verschiedenen Sachen nicht so gut funktioniert, weil ich erst, ich meine, Anfang März meine Bachelorarbeit abgegeben habe in Augsburg und dann dauert das ja, bis man sein Zeugnis bekommen hat. Und da haben alle Unis gesagt, das geht hier nicht. Und der nächste Punkt ist, viele Unis, München zum Beispiel, starten gar nicht zum Sommersemester im Master, sondern erst wieder zum Wintersemester. Und dann habe ich mich schlau gemacht, dann habe ich verschiedene Unis mir angeschaut und dann die Fernuni Hagen, finde ich, hat dann ein richtig gutes Konzept gehabt. Ich konnte dann erst, ich glaube, diesen akademischen Studiengang machen. Bis drei Monate
Akademiestudium
nach
heißt das,
Studien,
genau.
genau, bis 3 Monate nach Studien anfangen, konnte dann mein Bachelorzeugnis einfach nachreichen. Ich konnte aber schon Kurse belegen, ich konnte Klausuren schreiben, ich hätte die Punkte, wäre das alles nicht so schnell gegangen, bei mir ging es dann zum Glück ziemlich schnell. Ich hätte auch ein Semester dort komplett studieren können, noch nicht im Master, hätte aber alles schon mitnehmen können an Credits, was ich erzielt habe. Und ich hatte einfach, also mir war von Anfang an klar, ich verliere keine Zeit und das war mir eigentlich das Wichtigste. Das war einfach, ja, ein super Angebot von der Fernuni Hagen und da musste ich gar nicht lange überlegen. Ich habe mich direkt beworben. Im Master habe ich mich dann tatsächlich noch an anderen Unis beworben, aber wollte unbedingt an die Fernuni Hagen. Ich fand das einfach ein gutes Konzept, ja.
Haben Sie auch geguckt bei Fernstudienanbietern bei anderen, die jetzt im Range einer Fachhochschule sind oder so? Haben Sie sich da auch mal informiert oder war das für Sie gar keine Option?
Es war wenig eine Option, also sobald ich auf die Fernuni Hagen aufmerksam geworden bin, habe ich mich hauptsächlich dort informiert und sonst nur an klassischen Unis. Eine Privatuni kam oder Hochschule kam für mich nicht in Frage. Das ist sehr teuer.
Ja.
Deswegen, nee, mein Fokus ist dann ziemlich schnell auf die Fernuni Hagen gerückt, ja.
Okay. Ja, das Akademiestudium, kurzer Hintergrund, das ist wirklich zur Überbrückung. Also es hat auch noch andere Gründe, aber da zur Überbrückung eben halt vom Bachelor zum Master. Aber es dauert eben halt, gerade bei staatlichen Unis, bis man so sein Zeugnis in der Hand hat. Das ist immer so. Und deswegen kann man dann nahtlos weiter studieren, ist dann in diesem Akademiestudium eingeschrieben und kann dann die Sachen mitnehmen in das Masterstudium.
Ja, das
Okay.
war wirklich ein riesengroßer Glücksfall für mich.
Ja, und was sind jetzt so die Highlights aus Ihrem Fernstudium, wo Sie sagen, also das ist richtig gut, das kann man auch anderen empfehlen und was sind vielleicht so Dinge, wo Sie sagen, ja, da kann sich auch die Fernuni noch ein bisschen verbessern?
Also erster großer Bonuspunkt, wie angesprochen, das Akademiestudium, dass jeder die Möglichkeit hat, direkt weiter zu studieren. Zweiter großer, das kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, fand ich hier Skiseminar, dass man wirklich andere
Ja.
Leute einfach kennenlernen konnte, auch persönlich. Gab es im Bachelor dann nicht mehr zum Ende hin, weil Corona war oder meine Schwester, meine Kleine, die hat in Corona angefangen. Es war schwierig für sie, Leute kennenzulernen. Das fand ich ganz toll und dass man da auch mal was zusammen gemacht hat, einen Ausflug, das habe ich jetzt auch von keiner anderen sonstigen Uni gehört, dass es sowas gibt. Für mich, aber das muss jeder selber wissen, für mich war es einfach diese Flexibilität, die die Fernuni mir gegeben hat. Also ganz viele Freunde haben mir gesagt, was, gar keine Kurse und gar nichts und man muss sich alles selber beibringen. Ich fand aber trotzdem die Unterstützung über WhatsApp-Gruppen. Ich fand, dass die Kommilitonen viel hilfsbereiter waren als eine, ich sag mal ja, ganz normalen Präsenzuni. Man hat viel enger zusammengehalten, alle haben zusammengearbeitet, es war jeder hilfsbereit. Ich habe total nette und hilfsbereite Menschen kennengelernt an der Fernuni Hagen, was ich in Augsburg nicht hatte, muss ich sagen. Vielleicht hatte ich da einfach Glück. Ich habe eine super gute Freundin mitgenommen an der Fernuni. Und ja, also ich finde das Konzept einfach sehr gut, aber viele wollen auch dieses Studentenleben einfach haben. Bin aber sehr viel unterwegs gewesen, seglerisch, und fand es toll. Und man kann theoretisch, wenn es online stattfindet, von jedem Ort der Welt eine Klausur schreiben.
Ja, das ist richtig. Also die WhatsApp-Gruppen, wenn Sie diese jetzt gerade so angesprochen haben, sind das die WhatsApp-Gruppen, die auch über die Fernuni sozusagen vermittelt werden?
Nur die, ja genau, nur diese,
Okay,
ja.
gut.
Da kann man eintreten, für jeden Kurs gibt es da eine und da kann man sich dann untereinander austauschen.
Ja, also das ist ja, da wir ja nicht Mitglied dieser WhatsApp-Gruppen sind, also von Lehrstuhlseite kriegen wir da immer nichts mit. Was wir mitkriegen, ist, dass wir unsere offiziellen Moodle-Foren und so, dass da die Diskussion so mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist, was wahrscheinlich dann daran liegt, dass die WhatsApp-Gruppen eben halt da sind, ne?
Ja, da findet ein reger Austausch statt. In der einen oder anderen waren sogar Tutoren drinnen,
Okay.
die wirklich bis zur gefühlt letzten Stunde vor der Klausur noch Fragen beantwortet haben und alles. Also total hilfsbereit und engagiert und auch die Kommilitonen. Also bei mir, ich habe auf jede Frage eine Antwort erhalten und immer wirklich sehr gute Antworten.
Also auch inhaltlicher Art und nicht nur organisatorischer oder motivationstechnischer Art.
Es ging hauptsächlich um inhaltliche Fragen.
Okay.
Viel natürlich um, also ja, vor allem wenn es gerade um Rechnungen geht, manchmal steht man einfach auf dem Schlauch und da wird einem dann weitergeholfen und dann schickt man einfach den Rechenweg rein und meistens hilft es schon
Ja.
super viel weiter.
Ja, okay. Ja gut, dann das darf ja unser Rektor jetzt gar nicht hören, dass wir jetzt sozusagen entlastet werden durch die WhatsApp-Gruppen und das selber gar nicht mehr zu machen brauchen. Das ist gut. Ja, wir versuchen uns wieder ein bisschen die Moodle-Gruppen so ein bisschen ja, aktiver zu gestalten, aber wenn das dann nicht so ist, dann ist das sozusagen für uns auch nur noch so ein Zeichen, wir stellen da Informationen rein in Moodle und dann ist gut und die Diskussion findet woanders statt. Zumindest bei den Durchschnittsnoten, bei den Klausuren. Schadet es auf jeden Fall nicht, das können wir feststellen, dass es das gibt. Ja, schön, okay. Was sind vielleicht so Punkte, wo Sie sagen, so, ja, das könnte man noch anders machen, beziehungsweise verbessern aus Ihrer Sicht?
Also ich muss sagen, ich war geschockt zu Beginn, als mich ein Riesenstapel an Unterlagen erreichte zu Beginn des Semesters.
Haben Sie die noch geschickt bekommen per Post?
Ja,
Oder?
ja.
Okay. Ja.
Sehr lange sogar noch, 3 oder 4 Semester habe ich die noch geschickt bekommen. Habe ich dann mal hingefragt, ob ich die, ich will das nicht haben, habe ich gesagt. Ich hätte es gerne einfach nur online. Nein, das geht nicht. Sie müssen mir das zuschicken. Und irgendwann wurde es dann eingeführt, dass man ankreuzen konnte, ich möchte das nicht in Papierform haben. Ja, ich muss sagen, ich habe damit einfach nie gelernt. Für mich war es eine reine Papierverschwendung und auch Postverschwendung, eigentlich nur eine Geldverschwendung. Und der Umwelt hat es auch noch geschadet.
Ja.
Ich habe immer mit meinem iPad gelernt. Das fand ich viel besser. Da konnte ich mir genauso Notizen machen. Habe ich nie gebraucht und ich war sehr froh, als das irgendwann umgestellt wurde, ja. Weil man konnte sich von Anfang an auch die PDF-Dateien runterladen. Genau, da muss ich sagen, da hat die Fernuni dann ist besser geworden, aber am Anfang, das war nichts. Ich muss sagen, in der Digitalisierung sonst generell, dass man die Klausuren online schreiben kann, dass die ganzen Kurse online stattfinden, da ist die Fernuni im Vergleich zur Uni Augsburg deutlich fortgeschrittener gewesen von Anfang an. Genau, ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig, den Einstieg zu finden. Wo finde ich welche Informationen? Das war ein bisschen kompliziert. Das war in Augsburg ganz nett vorbereitet. Da hatte man einfach so einen Überblick, vor allem wenn man da gerade neu ist. Hat aber auch geklappt. Man konnte auch wieder Kommilitonen fragen und hat sich dann untereinander geholfen. Das ging dann schon auch.
Also ich habe eine gute Nachricht für Sie seit, also wir haben jetzt so Mitte 26 und seit 2 Semestern ist der Papierversand komplett eingestellt worden. Unser Logistikzentrum ist aufgelöst worden. Ja, also von daher, also ich war da ja auch ein Befürworter von. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Studierendenbeitrag jetzt sinkt. Viele denken jetzt, jetzt muss er ja sinken oder so. Ne? Das ganze Personal wird nicht freigesetzt, das werden wir anderweitig einsetzen.
Ja.
Also das wird jetzt keine große Kostenersparnis geben, aber auf jeden Fall die Umweltersparnis hat man auf jeden Fall.
Ja.
Dass wir das nicht mehr machen. Also ich bin da auch halb froh drüber. Nichtsdestotrotz gab es Studierende, die sich darüber aufgeregt haben, ja, dass man da nicht mehr haptisch diesen Kurstext in der Hand hält. Also es gibt ja solche und solche.
Ja.
Aber das hat sich, glaube ich, in meinen Augen innerhalb so von 1, 2 Monaten dann auch aufgelöst, die Kritik. Und ich glaube, die große Masse sieht das genauso, wie Sie das sehen und ich auch.
Also ich
Also.
kann es verstehen, wenn man nur mit dem Laptop arbeitet, ist, glaube ich, schon schwierig. Mit dem iPad hingegen fand ich es total angenehm. Aber es ist natürlich auch eine Investition, so ein iPad oder so generell so ein Tablet zu
Ja.
haben. Aber es geht einfach dorthin, einfach nicht mehr. ein Papier in der Hand zu haben.
Naja, genau. Vielleicht geht es ja irgendwo aufs Smartphone, das ist ja immer noch so mein Bestreben, aber das ist natürlich immer noch vom Display arg klein, ne? Aber man muss mal gucken, die Technik schreitet voran. Also wir arbeiten ja darauf hin, dass man dann irgendwann studieren am Handy machen kann. Aber das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber vielleicht nicht so lange, wie man vielleicht denkt, ne? Also wir haben einige E-Mails gekriegt von Studierenden, die haben geschrieben, ja, ich sitze den ganzen Tag bei der Arbeit am Laptop oder am iPad, ja, und dann mache ich abends, dann will ich ein bisschen was machen für die Uni und da muss ich dann wieder am Bildschirm sitzen. Das hat die nicht so gut. Also, naja, okay. Gut. Okay, also den Punkt, den können wir so ein bisschen als abgehakt gelten. Ja, die Stichwort Information haben Sie angesprochen an der Fernuni, das ist durchaus verbesserungswürdig, ne? Also man findet alles, aber man muss suchen, ne?
Ja, man muss suchen, man muss sehr viel hin und her blättern, weil dann auf der einen Seite steht das oder in dem einen Heft steht das, in dem anderen Heft steht das. Bis man die Information zusammen hat, dann habe ich gedacht, ich habe den Durchblick und dann hat mir Kommilitone gesagt, nee, so ist das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, und dann muss man doch nochmal suchen. Das ist nicht ganz so benutzerfreundlich gestaltet, muss ich sagen. Also ich fände es einfach gut, wenn man einfach eine bessere Übersicht hätte. Das war in Augsburg super gestaltet, die haben da so ein Heft gemacht, welche Modulgruppe, wie viel Credits muss ich machen und hier und da. Das war ein bisschen komplizierter, die Informationen zu finden an der Fernuni, das muss ich schon ehrlich sagen. Und auch mit der Masterarbeit, wenn man es mal gefunden hatte, dann hat man es auch verstanden, aber wo ich mich wann mit welchen Klausuren wie bewerben kann, an welchem Lehrstuhl, das war dann doch, ja, man musste schon suchen.
Ist das in Augsburg denn auf einer einheitlichen Website sowas alles gestaltet? Und wenn ja, ist das eher so beim Prüfungsamt der Fakultät angesiedelt oder bei den einzelnen Lehrstühlen?
Nee, das hat praktisch die Fachschaft hat das gemacht. Also es ist
Okay.
praktisch von Studierenden für Studierende gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist. Damals, als ich angefangen habe, haben wir einfach an unserem ersten Tag so eine Broschüre bekommen. Und da war praktisch so das Studium aufgegliedert. Also in Augsburg war die ersten 3 Semester, hieß es, war Grundstudium. Da musste man, also da hatte man nicht viel Wahl, welche Module man belegen konnte. Man musste seine Credits machen in den einzelnen Modulgruppen und dann ging es ins sogenannte Hauptstudium. Und da, aber wenn man im 4. Semester ist, dann versteht man auch die Welt so ein bisschen besser, muss man sagen. Aber das war dann sehr übersichtlich und einfach sehr einfach erklärt für einen einfach, also ich meine, Studierendenanfänger ist ja noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt im Master ist, aber es war sehr gut erklärt. Ich meine, die haben dann direkt einen Stundenplan reingestellt, wann ist welche Vorlesung, wie kann man das zusammenschieben, dass es für einen selber gut passt. Das war ganz einfach aufbereitet, aber genau, von den Studierenden eben, ja.
Okay, dann nehmen wir das mal mit oder an dieser Stelle Ausrufezeichen an die Fachschaft. Ja, da könnt ihr auch noch was machen. So Fernstudium, da dachte ich immer, das wäre bei uns ein bisschen strukturierter, als es vielleicht an der Präsenzuni ist, aber ich höre, das ist vielleicht doch nicht so. Dennoch ist es ja auch im Fernstudium so, das merkt man als Studierende vielleicht nicht am Anfang, aber erst ein bisschen später, dass ja auch die Lehrstühle dann ihre Eigenarten haben, ne? Also das Grundgesetz spricht dann ja von Freiheit von Forschung und Lehre. Das wird ja an der Präsenzuni auch gelebt, aber auch im Fernstudium. Kriegt man das so als Studierender eigentlich mit? Und wenn ja, wie findet man das?
Ich habe es persönlich nicht so richtig mitbekommen, deswegen kann ich dazu nicht wirklich was sagen.
Ja, okay, gut. Lernt man vielleicht auch erst am Ende des Studiums so kennen, ne? Okay. Gut, fällt Ihnen noch ein Punkt ein, wo Sie sagen würden, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, könnte man doch was besser machen oder so?
Nee, ich glaube, es ist auch einfach individuell. Dem einen gefällt das besser, dem anderen gefällt das besser. Es ist auch, in welcher Lebenslage man sich gerade befindet. Wie gesagt, ich fand dieses Skiseminar einfach toll, weil man da mit den anderen Zeit verbringen konnte. Ich habe auch Freunde, die sind alleinerziehend mit kleinem Kind, die haben gesagt, ich schaffe das nicht, ich muss das online machen. Ich kann nicht einfach 4 Tage noch auf so ein Skiseminar irgendwo hinfahren. Deswegen, ich glaube, die Fernuni hat einfach für jeden was zu bieten und mir hat es sehr gut gefallen, mir hat das Bachelorstudium auch sehr gut gefallen, wobei das halt sehr durch Corona negativ geprägt war, muss man sagen. Man saß dann einfach zu Hause. Und für mich hat die Fernuni dann einfach auch den meisten Sinn ergeben. Aber ja, vielleicht ist es jetzt auch anders und ist es natürlich, ja, man ist schon ein bisschen einsam zu Hause. Muss man sagen, ich habe mich dann auch aufs Arbeitsleben und Berufsleben gefreut. Aber für mich war der Werdegang, so wie er war, perfekt. Aber ich habe auch Freunde, meine Schwestern, die haben gesagt, für mich wäre das nichts an der Fernuni. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden.
Richtig. Ja gut, ich meine, im Grunde genommen ist das Online-Seminar, was wir ja auch noch jedes Semester anbieten, eigentlich der Regelfall. Also
Ja.
müsst bei mir sage ich immer, okay, ihr könnt alles digital machen, ohne ein Blatt Papier zu verschwenden, ne? Außer mal ein Schmierpapier oder sowas. Aber ansonsten geht das alles online. Und für diejenigen, die sagen, ich will aber mal irgendwann jemanden auch mal richtig sehen, dann machen wir im Winter Skiseminar oder auch im Sommer haben wir ähnliche Formate. Zwar jetzt nicht Skifahren, aber doch, zumindest gehen wir dann in die Studienzentrum. Okay, Sie hatten gerade schon so in so einem Nebensatz so also etwas wie Arbeit erwähnt. Sie machen jetzt ja ein Trainee-Programm im Controlling nach dem Studium. Und wie sind da so Ihre ersten Erfahrungen? Würden Sie das auch so empfehlen wollen, Studierenden, die ihren Weg gehen wollen?
Ja, also ich finde Trainee-Programm nach dem Studium, es kommt jetzt natürlich darauf an, wie viel Berufserfahrung man schon hat, aber meine Berufserfahrung hält sich vor allem im Bereich Controlling doch sehr in Grenzen, beziehungsweise ist einfach nicht vorhanden. Ich habe bewusst ein Trainee-Programm gewählt, einfach um den Einstieg von der Uni in das Arbeitsleben ein bisschen smoother zu gestalten. Und das ist bei mir, ich in der Firma bei BNP Paribas, ich finde es ganz toll, ich fühle mich total wohl, ich habe einen super Chef, ich habe super nette Kollegen. Es gibt andere Trainees, man ist direkt in dieser, ich sag mal, jungen Leute-Bubble drinnen. Man hat, also wir haben wirklich durchweg alles, also es ist ausgeglichen in alle Richtungen bei uns. Aber man ist immer direkt zusammen, es wird sich doch noch ein bisschen um einen gekümmert einfach. Man hat einfach zwei direkte Ansprechpartner, die die Trainees koordinieren. Und dann hat man noch seinen Chef in der Abteilung, wo man ist. Man kann die Abteilung wechseln, wenn es einem nicht so gut gefällt oder wenn man auch nochmal irgendwie woanders reingeht. Oder manchmal sagt auch der Chef, hey, es macht Sinn, dass du jetzt mal ein paar Wochen oder 3 Monate oder wie auch immer es ist, in diese andere Abteilung gehst, was man einfach nicht hat, wenn man fest in der Abteilung ist. Also man ist noch so ein bisschen, man ist noch nicht so 100% festgelegt, aber man nimmt viel mit und genau, in vielen Firmen gibt es die Möglichkeit, nochmal ins Ausland zu gehen. Das ist oft eine Kann-, kein Muss-Option. Also man ist noch so, ja, man wird noch ein bisschen anders gefördert und hat auch noch nicht halt einfach die Verantwortung, die man als Trainee ist. Man muss seine Sache machen, aber man muss jetzt nicht Riesenmillionenbeträge unterschreiben.
Und wie sind Sie auf die Finanzdienstleistungsbranche gekommen? Gibt es ja Ihren Lebenslauf nicht so auf den ersten Blick her, ne, oder?
Nee, das stimmt. Ja, also es ist, also ich fand es zunächst schwierig, einen Job zu finden nach dem Studium. Es war ja irgendwie, es hat eben, seit Jahren predigen mir meine Eltern, ja, die Babyboomer gehen ja dann in Rente. Da gibt es so viele Arbeitsplätze, aber wo sind die ganzen Arbeitsplätze, habe ich mich gefragt.
Ja,
Es
wo sind sie
gab
denn? Ja.
nicht so viel, muss ich sagen, Auswahl. Und die Plätze, die es dann gibt, sind hart umkämpft. Deswegen, ich habe mich nicht auf eine Branche festgelegt. Ich habe mich
Okay.
wirklich in allen Branchen beworben. Das ist der Vorteil an Controlling. Man kann halt, ich bin ja jetzt nach wie vor nicht auf die Branche festgelegt. Man kann einfach in jeder Branche arbeiten, weil Controller werden überall benötigt. Und das sehe ich als Riesenvorteil. Genau, und habe mich dann dort beworben. Ich hatte dann einige Bewerbungsgespräche. Dann passt aber vielleicht von der einen oder von der anderen Seite nicht so gut. Das muss ja auch irgendwie mal passen. Und da hat es dann gepasst. Es ging dann am Ende schneller, als ich dachte, aber es war am Anfang sehr, sehr zäh und ich habe mir auch gedacht, ich werde keinen Job finden, aber dann hat es doch am Ende gut geklappt.
Das ist ja eine französische Tochtergesellschaft, also die Hauptbank ist ja, ich glaube, in Paris ansässig, ne?
Ja.
Wie so alles in Frankreich in Paris ist. Merken Sie irgendwie so eine französische Kultur oder also so einen Kultureinfluss? Merken Sie den?
Ja, das merkt man auf jeden Fall. Also bei uns ist es auch eine klassische Du-Kultur. Die würde ich sagen, gibt es jetzt in klassischen deutschen Unternehmen nicht. Also es wird sich einfach jeder geduzt. Egal auf welcher Ebene. Der Praktikant duzt den obersten Chef. Das ist einfach ganz klassisch. Das war für mich am Anfang total fremd, würde ich sagen. Aber das wurde mir auch angetragen, das ist einfach so ein klassisches französisches Ding. Ansonsten. Weiß ich nicht, ob es, kann ich jetzt auch schlecht vergleichen, aber ich würde sagen, das ist mir das, was mir als erstes aufgefallen ist, diese Du-Kultur. Ansonsten, ja, ist halt der französische Dialekt von den Kollegen aus Frankreich, mit denen man viel zu tun hat.
Wie
Aber
ist
es
denn
ist
die
einfach.
Sprache? Wird Französisch gesprochen? Nein, ne?
Nee,
Oder?
es wird, nee, genau. Also bei uns in der Einheit wird nur Deutsch gesprochen. Und wenn wir Kontakt haben, ich habe meistens Kontakt zu französischen Kollegen, dann wird das alles auf Englisch gesprochen.
Ach, und
Genau.
die sprechen dann auch Englisch?
Die sprechen dann auch Englisch. Das einzige Problem ist, dass ihre Formulare, die sie ja manchmal zukommen lassen, auf Französisch sind. Mein Französisch ist nicht wirklich gut. aber es gibt ja gute Übersetzer und dann klappt das auch alles. Aber der Hauptkern ist auf Englisch. Ich meine, das ist ja ein internationaler Konzern, das in sämtlichen Ländern auf der Welt sind da irgendwelche Einheiten angesiedelt. Deswegen ist die Konzernsprache ist Englisch, ja.
Okay. Dann hatten Sie es eben schon so angedeutet, dass Sie im Grunde um die Abteilung wechseln können, wie Sie wollen. Also so ein bisschen so zwischen, ich sag mal, Kundenkontakt oder Marktfolge und was es da alles so gibt. Das können Sie also in Grenzen sich dann aussuchen, was Sie lieber ausprobieren möchten, oder ist das so ein richtiger vorgegebener Plan?
Nee, ist kein vorgegebener Plan. Das war früher so, aber das hat zu keinem Erfolg geführt auf beiden Seiten. Und deswegen, man ist jetzt in einer Abteilung, also man macht praktisch einen abteilungsspezifischen Trainee. Bei mir ist das jetzt Controlling. Und ich kann aber einen Wunsch äußern, für eine bestimmte Zeit in eine andere Abteilung zu gehen. Und dann wird eruiert, ob das Sinn macht von beiden Seiten. Und auch, was meine Beweggründe sind, warum ich jetzt in dieser Abteilung unbedingt möchte. Und es wird dann aber versucht, bestmöglichst umzusetzen, ja.
Und wie ist das Arbeiten mit KI? Hat es schon Einzug gehalten? Also so zentrale Art, oder tüdelt da jeder so ein bisschen mit rum, wie er möchte?
Wir haben noch nicht super viel mit KI zu tun, muss ich sagen. Man hat seine klassischen Software-Unterstützungen, aber so richtig klassische KI ist jetzt, also zumindest bei uns auf der Ebene noch nicht. Vielleicht ist das auf höherer Ebene. Ich weiß, dass viel im Gespräch ist und das probiert wird und getestet wird und dass die IT da dran ist. Aber nee, es ist eigentlich hauptsächlich die klassische Software, Excel, SAP, aber so die neuere KI noch nicht wirklich angekommen.
Okay. Ja gut, KI kann ja auch noch nicht so gut rechnen, das stellen wir auch schon immer fest bei uns an der Uni. Das heißt ja auch Sprachmodell, ne? Das muss ja auch irgendwas
Ja.
dran sein, okay. Ja gut, ja, dann kommen wir zu Ihrer Masterarbeit, die Sie geschrieben haben, und das dürfen wir vielleicht verraten, wo wir auch dabei sind, einen wissenschaftlichen Beitrag draus zu machen, weil es wirklich ein total innovatives Thema ist, das Sie uns ja vorgeschlagen haben im Bereich Sportmanagement aufgrund Ihrer Tätigkeit im Segelsport, wo Sie jahrelang auch als Trainerin gearbeitet haben, Wettbewerbsausgeglichenheit im professionellen Segelsport. Und ich fange mal einfach an, weil ich weiß nicht, wie viele da jetzt zuhören, die den Segelsport so kennen. Da denken vielleicht viele, okay, da gehe ich jetzt in so ein Boot rein und dann segel ich dann ein bisschen rum und dann komme ich da glücklicherweise an, wo ich auch hin will. Aber dass das sowas wie ein Mannschaftssport ist, glaube ich, das wissen vielleicht viele gar nicht. Können Sie das vielleicht so ganz kurz mal so erläutern, wie das so abläuft?
Ja, also zuerst muss ich sagen, Segeln ist, ich glaube, das gefühlt das breit gefächertste Hobby, was es gibt. Man kann es alleine machen, man kann es als Team mit bis zu 50 Leuten machen. Also es ist
Okay.
alles möglich. Man kann auf dem See rumschippern, sage ich mal, einfach nur, um schön die Sonne zu genießen. Man kann das auf olympischem Niveau machen, man kann aber auch einmal um die Welt segeln. Also es gibt keine Grenzen im Segeln eigentlich. Also es ist so weitläufig, dass man Segeln, Sport eigentlich gar nicht so kurz zusammenfassen kann, muss ich sagen. Also es ist sehr individuell. Man ist immer in der frischen Luft, man hat mit dem Wetter zu tun. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist sehr anspruchsvoll. Es lehrt einen viel fürs Leben. ja, und man wächst immer an seinen Herausforderungen. Und die Herausforderungen hören nie auf, weil es kein Tag wie der andere.
Nun kommen Sie aus der Münchner Gegend und das verbindet man ja nicht unbedingt mit Segelsport, ne? Also ich bin ja gebürtiger Kieler, also das verbindet man vielleicht mehr mit Segelsport, aber ich bin eher so Team Motorboot, muss ich fairerweise sagen. Aber wie kommt man denn aus München oder aus dem Süden Deutschlands zum Segelsport?
Ja, das höre ich erstaunlicherweise oft von Norddeutschen. ich sage mal so, wir haben hier viele bayerische Bergseen. Ich bin am Ammersee geboren, groß geworden, aufgewachsen und also ich sage mal ganz klassisch bin ich einfach dahin gekommen. Wir sind hier hingezogen und mein Papa hat einfach gesagt, ja, wenn man am See wohnt, muss man auch mal irgendwie ein bisschen segeln können und hat mich damals im Segelclub angemeldet zu so einer sogenannten Jugendwoche und da bin ich dann hingegangen und bin da einfach geblieben und dann entwickelt man sich weiter über die Jahre. Ja, unser zweites Zuhause ist der Gardasee, der ist 450 Kilometer entfernt, da fährt man für ein Wochenende runter. Ein wahnsinnig toller Ort, tolles Segelrevier, hat alles, was man will. Also ja, der Gardasee ist einzigartig, wirklich.
Ja gut, alleine ist man ja auch nicht da, und dazu müssen wir da im Urlaub ist. Ja. Okay, jetzt kommen wir nochmal vielleicht zurück zu der Bundesliga. Wir haben jetzt ja eine Bundesliga, die haben sie ja auch analysiert die ganzen Jahre. Ich glaube seit 2013, 2014, wenn ich mich nicht so richtig täusche. Und wie läuft da so ein Spieltag ab und wie ermittelt man da den Meister? Wie geht das so vor sich?
Genau, also es gibt zwei Ligen, eine erste Liga und eine zweite Liga. Weil der Andrang so groß ist, gab es dann eine zweite Liga. Am Anfang gab es nur eine. Und es ist ein Teamsport, man segelt zu viert auf einem Boot. Und es ist ein bisschen anders als das ganz klassische Wettkampfsegeln, was man sonst hat, weil die Boote, auf denen man dann segelt, die gehören nicht einem selbst. Normalerweise gehört einem selbst das Boot und mit dem Boot fährt man irgendwo hin und tritt dann dort für eine sogenannte Regatta an. Die Boote werden aber gestellt von der Liga. Und genau, es ist im Prinzip angelehnt so ein bisschen an den Fußball. Also es gibt diese zwei Ligen eben. In jeder Liga sind 18 Vereine. Man segelt nicht unter seinem Namen, sondern unter dem Verein. Genau, es wird auch immer nur der Verein in der Ergebniswertung aufgesetzt. Und ja, jetzt ist Segeln halt nicht so, dass man sich immer darauf verlassen kann, dass Wind und Wetter und alles toll ist. Das heißt, es gibt 6 Spieltage im Jahr und ein Spieltag dauert aber immer 3 Tage. Also der ist klassisch von Freitag bis Sonntag. Und die Spieltage sind über die ganze Republik verteilt. Jetzt am Freitag ist der zweite Spieltag nochmal am Starnberger See. Der erste war diese Saison zum Beispiel schon. Ja, und dann, je nachdem, wo man halt wohnt, muss man dann halt früher anreisen. Dann reist man da an und dann geht's Freitag los. Und es ist so, dass praktisch, es gibt Flights und in einem Flight sind immer 3 Rennen finden statt, so dass immer in einem Flight alle 18 Vereine gegeneinander gesegelt sind, weil man segelt immer nur zu sechst insgesamt gegeneinander. Und die Idee ist dahinter, das wird durch einen Zufallsgenerator entschieden, dass jeder Verein auf jedem Boot gegen jeden Verein mindestens einmal gesegelt ist. Gegen manche segelt man öfter, gegen andere weniger oft. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Genau, und dann kann man die Plätze 1 bis 6 fahren, logischerweise, wenn man zu 6 fährt. Und es werden einfach von allen Wettfahrten, weil da gibt es ganz viele einzelne, die Punkte aufaddiert und der mit den wenigsten Punkten gewinnt dann diesen Spieltag.
Der mit den wenigsten Punkten, also
Genau, ja,
okay.
genau. Es gab am Anfang was mit den meisten Punkten, das haben sie aber geändert. Also der mit den wenigsten Punkten gewinnt dann. Und dann werden alle diese 6 Spieltage aufaddiert, die Platzierungen, die Endplatzierungen. Und der mit den wiederum wenigsten Punkten von allen 6 Spieltagen, der ist dann deutscher Meister der Segelvereine. Genau.
Da haben Sie eben schon den Vergleich zum Fußball gezogen, weil Sie gesagt haben, okay, es gibt erste und zweite Liga, jeweils mit 18 Vereinen, das ist beim Fußball ja auch so. Ansonsten ist beim Fußball ja in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, eher so, dass fast in allen nationalen Ligen ja immer die gleichen Mannschaften oben stehen und auch die Meistertitel teilen sich dann unter sich auf. Und in Deutschland ist es nur noch Bayern München im Grunde genommen. Und unten stehen auch immer die gleichen. Ne? Und das ist ja beim Segelsport, wir haben ja so eine mehrjährige Analyse gemacht, ist es ja im Grunde genommen nicht ganz so schlimm. Also es ist eigentlich sogar ziemlich ausgeglichen, kann man sagen. Da könnte sich ja der Fußball fast ein Beispiel dran nehmen. Und wo würden Sie denn sagen, sind so die Hauptursachen, dass das beim Segeln ja wirklich fast in Anführungszeichen jeder gewinnen kann? Liegt es beispielsweise daran, dass die Boote gestellt werden, oder gibt es da noch andere Gründe Ihrer Meinung nach?
Das ist ein Punkt, genau. Also es hat jeder das gleiche Material. Und beim Segeln geht es nämlich sehr viel sonst immer um Material. Also man sagt, es ist so ein bisschen eine Materialschlacht. Der das beste Material hat, der ist meistens einfach besser. Das ist von Natur aus so. Dadurch, dass die Boote gestellt werden, ist dieser Faktor schon mal draußen. Und dann gibt es jetzt im Vergleich zum Fußball, also man wird nicht gezahlt, wenn man Bundesliga-Segler ist. Jeder arbeitet normal. Ich arbeite auch meine 40 Stunden die Woche und muss mir Urlaub nehmen, wenn ich dahin fahren will. Das heißt, ich muss selber sehr viel Einsatz bringen. Genau, man wird unterstützt von den Vereinen. Die Startgebühr zum Beispiel übernimmt der Verein. Die unterstützen einen oft mit Reisekosten, Hotelübernachtung, etc. Das heißt, als junger Mensch ist es sehr attraktiv, weil man einfach während dem Studium nicht so viel Geld hat. Und es gibt mehrere Faktoren. Also es ist zum Beispiel so, dass man in der Segelbundesliga, da darf man, es ist nicht so, da gab es keinen Transfermarkt. Du kannst nicht einfach sagen, ich will Person XY haben, der ist ganz besonders toll, ich biete da ganz viel Geld und dann gehört der mir und dann steht er unter meinem Vertrag. Nein, so ist das nicht, darf man nicht, ist verboten. Und auch wenn ich selber jetzt sage, ich will für diesen Verein nicht mehr segeln, aus bestimmten Gründen, das mag egal welche sein, dann muss ich eine Saison, also ein ganzes Jahr warten und darf nicht Bundesliga segeln und dann kann ich erst für den neuen Verein starten, wenn ich den
Okay.
wechseln will. Es gibt da ein paar Ausnahmeregelungen, wenn man jetzt zum Beispiel umzieht oder so, man kann da immer so ein paar Ausnahmeregelungen beantragen dann bei der Liga oder wenn jetzt ein Verein aufgehört hat, dann darf man auch direkt für den neuen starten. Aber sonst, wenn man regulär wechseln will, also auch wenn jetzt ein Verein sagen würde, komm zu uns, dann muss ich ein Jahr warten. Ja, und das ist natürlich unattraktiv, ein Jahr einfach nicht segeln zu können.
Also, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Beim Fußball hat man ja festgestellt, dass im Grunde genommen die internationalen Wettbewerbe, also was wie Champions League oder so, die Gelder, die da gezahlt werden und die dann fast immer an die gleichen Vereine gehen, eben dazu führen, dass diese Vereine eben halt ihre nationalen Ligen dann dominieren, wie beispielsweise der FC Bayern
Ja.
in Deutschland. Und mittlerweile dominieren da diese Spitzenvereine auch schon fast die Champions League. Das ist die nächste Folge. Das heißt, der Zustrom internationaler Gelder sorgt dafür, dass national keine Wettbewerbsausgeglichenheit mehr da ist. Jetzt haben Sie ja gesagt, im Segelsport hat man dieses Geldproblem in Anführungszeichen nicht so unbedingt. Gibt es denn da auch so internationale Wettbewerbe? Also qualifiziert sich der deutsche Meister für irgendwie sowas wie eine Champions League oder
Ja,
wie?
genau. Also es ist wie beim Fußball, die ersten vier dürfen Champions League segeln. Genau, aber das, manche machen es nicht, weil die Champions League kostet wiederum extra Startgebühr und es ist einfach im Segelsport so, dass einfach der finanzielle Faktor begrenzt ist und da einfach nicht so das Geld da ist wie beim Fußball. Und da spielt es dann schon, weil die großen Vereine haben mehr Geld als die kleineren, da spielt es dann schon eine Rolle, würde ich mal sagen. Deswegen, ja, es gibt die Champions League, es gibt auch einen ganz normalen DSL-Pokal, nennt er sich. Der kostet nicht extra, aber es gibt auch, man kann aufsteigen, man kann absteigen. Es ist so vom Grundprinzip her schon an den Fußball sehr angelehnt, ja.
Nun hat ja der Segelsport, das verfügt ja so sicherlich nicht so über die Einnahmen wie beim Fußball, denke ich mal so. Also sprich, Fernsehübertragungen, wird da irgendwas gezahlt, wäre eine Frage. Die andere Frage ist ja, man hat ja auch kein Stadion so. Also ich meine, die Zuschauer, die da zugucken, die mal so Kieler Woche oder was denke, in ehemaligen Zeiten, ja, da geht man irgendwie hin und stellt sich da hin und zahlt man ja nichts für den Sport, der einem da geboten wird. Dritter Punkt, wo man vielleicht Gelder generieren könnte, wäre vielleicht noch Sponsoren. Also die Frage, wo kriegt der Segelsport eigentlich Einnahmen her?
Genau, also über Fernsehen etc. ist es auf jeden Fall nicht. Es gibt zum Teil Livestreams, die sind aber alle kostenlos. Also die werden dann entweder von Sponsoren bezahlt oder wenn der Sponsor eben einen Livestream hat. Aber es gibt da nicht irgendwie Sky oder sonstiges, wo man da Einnahmen kriegen kann. Also das kostet im Prinzip nur Geld, wenn man sowas macht. Sponsoren gibt es, machen auch einige. Es ist halt immer die Frage, auf welchem Niveau das ist, ist meistens auf so einer regionalen Ebene. Also es gibt viele Sponsoren, die einfach die Vereine unterstützen. Und dann gibt es Sponsoren, die die Liga unterstützen. Aber es ist immer auch einfach ein finanzieller Faktor. Einfach, also Segeln ist einfach ein sehr, sehr teurer Sport. Und so viel Geld ist dann im Verhältnis zu dem, was es kostet, im Prinzip nicht da. Es ist sehr aufwendig. Es kostet viel Geld, man muss viel reisen, man muss sein Boot mitnehmen, man braucht ein Auto, was das Boot im Prinzip zieht, weil irgendwie müssen auch die Boote von der Segelbundesliga durch die Republik gefahren werden können. Und auch ein Boot ist teuer und das ganze Material und der ganze Verschleiß, das ist einfach alles sehr teuer, ja. Genau. Und es ist einfach, also man muss selber genug Geld eigentlich verdienen, dass man sich das leisten kann, ja. Bei der Bundesliga ist es ein bisschen anders, weil die Vereine einen unterstützen und die Vereine haben Sponsoren. Aber wenn ich jetzt privat segel, ohne in der Segelbundesliga zu sein, muss ich das alles selber bezahlen, ja.
Und Sie haben ja jahrelang als Trainerin gearbeitet. Ist das sozusagen auch Hobby, wo man Geld mitbringen muss oder bekommt man da noch ein bisschen was für
Nee,
die
als Trainerin, da
Tätigkeit?
wird man tatsächlich bezahlt. Anders kann man das auch nicht machen. Also im Ehrenamt kann man es machen, aber nur ein paar Tage im Jahr. Ich habe zwischen 80 und 100 Tagen gemacht im Jahr und das kann man nicht im Ehrenamt machen. Irgendwie muss ich auch überleben und meine Miete bezahlen. Nein, da wird man bezahlt. Ist der Job lukrativ? Naja, also manchmal schon, manchmal nicht. Es kann sein, dass man halt, also man wird pro Tag bezahlt und der Tag kann sein, dass der 7 oder 8 Stunden ist. Man kann aber auch einen Tag mit 15 Stunden haben und dann ist natürlich das Lukrative weniger da. Also es ist schon mehr eine Leidenschaft, die man dafür haben muss. Man muss viel Zeit opfern als Trainer, weil also meistens hat man Kinder oder Jugendliche. Das heißt, man arbeitet Freitagnachmittag, das ganze Wochenende, Ferien, Feiertage etc. Also dann, wann Familie und Freunde und alle drumherum auch frei haben oder auch der Partner eventuell, wenn der Partner jetzt nicht im gleichen Bereich ist. Und man hat dann unter der Woche frei. Also für mich war im Studium der Montag der neue Sonntag.
Okay. Ja, vielleicht letzte Frage in Nachwuchs, weil Sie sagten ja Kinder und Jugendliche. Wie ist das denn? Man hört ja aus vielen Sportarten so Nachwuchsprobleme, ja, oder vielleicht nicht in den unteren Klassen, wenn die Kinder vielleicht noch relativ jung sind, aber je älter sie werden, desto schwieriger wird das. Und ist das beim Segelsport ähnlich?
Ich würde sagen, es ist so wellenartig. Also es gibt Phasen, da boomt es wie wahnsinnig und dann gerade sind wir wieder so in so einer runtergehenden Phase, würde ich sagen. Also ich sag mal, Corona war der Mega-Boom für den Segelsportnachwuchs. Wir waren im Prinzip die einzige Sportart, die was machen konnte, weil die Kinder, jeder auf seinem eigenen Boot sitzt und man als Trainer auch. Das heißt, es war an der frischen Luft. Man konnte super den Abstand einhalten. Man musste in kleingeschossenen Räumen sein. Also die ganzen Regelungen, die es gab, die hatten wir nicht. Deswegen konnten wir da unser Hobby durchführen und da hatten wir einen wahnsinnigen Andrang, weil natürlich mit dem ganzen Homeschooling die Eltern einfach froh waren, dass die Kinder noch was hatten. Genau, jetzt zur Zeit ist es wieder in so einem leichten rückläufigen Phase, wobei halt der Boom auch sehr krass war. Also vielleicht ist es einfach jetzt wieder vor und die Zwischenphase war einfach sehr hoch. Ja, also ich kann es auch nur wieder betonen, Segeln ist einfach ein finanzieller Faktor und auch wenn man ein Kind hat und wenn das Kind aber viel segeln soll, das kostet schon echt viel Geld. Also man muss einfach auch, wenn man erfolgreich sein will, muss man einfach viel Einsatz bringen und dann muss man wohin fahren und dann kostet es Spritkosten, Unterkunft. Also die Eltern müssen schon auch den Job haben, um das zu bezahlen. Und je höher das geht und je älter die Kinder werden, desto teurer wird das Ganze einfach. Deswegen in den unteren Bereichen würde ich sagen, kein Nachwuchsproblem. In den oberen Bereichen wird es dann aber doch einfach dünner und gerade auch die ganzen Studierenden, da merkt man schon, dass es dann schon dünn wird. Ja, genau. Und das olympische Segeln, das ist halt, ja, wie jede olympische Sportart. Also da kann man nebenher nicht arbeiten, vielleicht noch studieren. Das geht vielleicht noch an der Fernuni noch wahrscheinlich besser als an der Präsenzuni. Aber trotzdem muss man einfach seine ganze Zeit da rein investieren, wenn man da wirklich auch zu den Olympischen Spielen fahren will, ja.
Gut, ja, dann sage ich erstmal vielen Dank für die Einblicke in den Segelsport.
Sehr gerne.
Stichwort zum Schluss natürlich Olympia. Wir haben jetzt Mitte 2026 und ich bin ja in NRW beheimatet und unser Ministerpräsident kämpft für Olympia in NRW. Da ist ja demnächst auch die nationale Ausscheidung. Wäre das was für uns? Also könnten Sie sich das vorstellen, in Deutschland würden da die Vor- die Nachteile überwiegen und was würde das vielleicht für den Segelsport bedeuten?
Ja, also München hat ja schon abgestimmt. Ich durfte nicht mit teilnehmen, weil ich nicht nah genug an der Stadt dran wohne, aber ich hätte auf jeden Fall mit Ja gestimmt, wenn ich dran teilnehmen hätte dürfen. Ich finde es einfach, ja, als Sportler finde ich, also ich glaube, als Sportler kann man nur Olympia befürworten. Ich weiß, dass es auch einige Gegenstimmen gibt. Ich verstehe auch die Gegenstimmen. Aber ich finde, dass es einfach einem Land sportlich gesehen so viel mehr Elan wieder gibt. Und ja, manchmal laufe ich euch durch die Stadt und ich finde es immer schade, wenn Kinder nur vor ihrem Handy, Tablet, wenn Kinder schon im Kinderwagen mit dem Tablet liegen, dann ja, wird es einfach, die werden nicht mehr angetrieben, da rauszugehen. Und ich glaube, der olympische Sportgeist, ich glaube schon, dass der sowas vermitteln kann. Und das, ja, es ist, eine Fußball-WM bringt auch einen anderen Flair ins Land. Deswegen, und Olympia ist einfach so vielseitig, da sind so viele verschiedene Sportarten. Also ich wäre auf jeden Fall dafür.
Okay, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Und dann, je nachdem, wo man sich bewirbt, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen dafür, dass das dann international was werden sollte, ne?
Ja.
Okay, Frau Hauser, dann sage ich vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Sehr gerne und danke Ihnen auch.
Okay, dann damit tschüss.
Tschüss.